Heimat gründete sich in den 50er Jahren aus einem Zusammenschluss von verschiedenen kleinen, bereits der Gewerkschaft gehörenden Baugesellschaften, die dann zusammengeschlossen wurden, nachdem sie auch nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem sie während des Zweiten Weltkriegs gleichgeschaltet wurden durch die Nationalsozialisten, wieder frei waren, von den Alliierten treuhänderisch verwaltet wurden und dann gemeinsam an den Staat gingen, um der starken Wohnungsnot, dem starken Wohnungsdruck der Nachkriegszeit zu begegnen und schlicht Wohnungen zu bauen.
Der Begriff neue Heimat, der kommt selbst aus dem Jahr 1933. Wenn wir noch mal genauer blicken auf die Vorgeschichte dieses gewerkschaftlichen Wohnungsbaus ab den 50er Jahren, was sagt denn das aus, dieser Begriff neue Heimat und auch die Geschichte des Nationalsozialismus?
Mit neue Heimat ist eigentlich gemeint, generell Arbeiternheimat zu schaffen. Also auch das haben die Nationalsozialisten für sich benutzt und auch als ihr eigentliches Ziel verstanden. Und man hat im Grunde danach auch daran wieder angeknüpft. Dem ist auch tatsächlich eigentlich gar nichts entgegenzusetzen. Und der Wohnungsbestand, der während der Zeit der Nationalsozialisten geschaffen wurde, ist ohnehin nicht so groß, wie man oft vermutet, sodass zum Beispiel im Fall der neuen Heimat eigentlich auf einen Ist-Bestand der Vorkriegszeit angeknüpft werden konnte und gar nicht tatsächlich Neues hinzugekommen war.
Diese Vorgeschichte vor 1933 ist, dass es schon damals Bestrebungen gab, durch gewerkschaftliche Verbünde bauen zu lassen, Wohnungen bauen zu lassen. Was sind das denn für Ideen und wie sind die im Konkreten organisiert?
Naja, städtische Baugesellschaften gab es tatsächlich, wie gesagt, schon in den 20er Jahren. In der Zeit gab es auch einen starken Aufstieg einer Genossenschaftsbewegung, was aber mit der neuen Heimat nichts zu tun hat, sondern getrennt davon gesehen werden muss. Und das Ganze war Teil einer neuen Orientierung tatsächlich der staatlichen Wohnungsorganisation. Denn eigentlich erst ab 1919 wurde das Recht auf Wohnen im Grundrecht verankert, was bedeutete, dass plötzlich der Staat eingesehen hat, nachdem auch nach dem Ersten Weltkrieg die Wohnungsnot schon katastrophal war, dass die Wohnungsfrage nicht weiter von der Privatwirtschaft geregelt werden kann oder dass sie einfach nicht von der Privatwirtschaft geregelt werden kann, sondern dass der Staat seine Aufgabe darin sehen muss, eine soziale Wohnungspolitik zu organisieren. Wie sehr er das dann auch im Laufe der Geschichte geschafft hat, ist natürlich eine andere Frage. Da spielen sehr viele Faktoren mit, da spielen sehr viele verschiedene Gesetze mit und man kann sagen, dass in den 20er Jahren eigentlich ein Grundstock geschaffen wurde einer sozialen Wohnungspolitik, die für die damalige Zeit doch eigentlich auch sehr hohen Bauten führten, aber was grundsätzlich immer wieder auch dann in der Geschichte ins Stocken geriet und aufgegeben wurde.
Jetzt haben Sie es schon angesprochen, nach 1945 sieht die Geschichte der neuen Heimat so aus, dass sie 1952 durch die britischen Besatzer dem DGB, dem Deutschen Gewerkschaftsbund, übergeben wird. Was sind denn dann in den 50er Jahren die Ziele?
Die Ziele sind ganz unterschiedlicher Natur. Das eine ist tatsächlich der Wohnungsnot. Das ist kein Wohnungsmangel mehr in dieser Zeit, sondern eine tatsächliche Wohnungsnot zu begegnen. Man muss sich vorstellen, dass, wie gesagt, die Wohnungsfrage der Weimarer Republik noch nicht gelöst war und dann in ganz Deutschland Kriegszerstörungen von Wohnungen dazukommen, Flüchtlinge dazukommen, Kriegsheimkehrer, auch die Alliierten besetzen Wohnraum und Raum für sich. Und in diese Situation hinein muss man sich das Wirken der neuen Heimat vorstellen, nämlich das Schaffen von Wohnraum, nicht unbedingt sogar innerhalb der Städte, sondern in den Lücken der Städte und außerhalb der Städte, und zwar in erster Linie sowas wie Gartenstädte. Das heißt, ein Gegenbild zu schaffen gegen das Wohnen in den dunklen, immer noch von der Kriegszerstörung geprägten, unsanierten Straßenzügen und Häusern, raus an die frische Luft, das hat auch was mit einer Reformbewegung zu tun, in die Gärten, in Wohnungen, die ausgestattet waren mit fließend Wasser, mit Strom, mit Standardkücheneinrichtungen. Ich rede da nicht von Luxus, sondern von einer Standardausstattung, die sich an die junge deutsche Familie richtete und auch ein Teil sein sollte, und das ist der zweite Punkt, eines sogenannten, ja fast eines Demokratisierungsprozesses. Das heißt, die vom Krieg gebeutelte Bevölkerung muss raus ins Grüne, muss einen minimalen Wohnkomfort haben, um sich entwickeln zu können und auch die Vergangenheit hinter sich lassen zu können.
Wenn Sie jetzt gerade diese Voraussetzungen, diese Ziele, diese Strategien auch darstellen der neuen Heimat, wie wurden die denn dann konkret umgesetzt? Und ja, wie findet sich auch sowas wie quasi dieses Ideal der Kleinfamilie, auch eine Demokratisierung, wie findet man das in den Bauten wieder?
Diese Bauten waren keine Luxuswohnungen, sondern es waren Kleinwohnungen von 40 bis 60 Quadratmeter für die kleinen bis größere Familie. Aber wie gesagt, auch mit Garten, mit Plätzen für Kinder zum Spielen, die Landschaftsgestaltung zwischen den Häusern spielte auch tatsächlich eine wichtige Rolle. Und man sorgte sich natürlich auch darum, dass es Möglichkeiten zum Einkauf gibt, dass es eine Anbindung zu den Städten gibt. Denn man wollte auch Grundvoraussetzungen schaffen, die dann später ins sogenannte Wirtschaftswunder führten, nämlich auch eine Arbeiterschaft unterstützen, die dem Aufschwung Deutschlands auch helfen sollte. Und wenn man sich überlegt, dass über 90% all dieser Wohnungen, die die Neue Heimat gebaut hat, geförderter Wohnungsbau waren, das waren Sozialwohnungen, dann merkt man, an welche Klientel sich die Wohnungen denn in der Regel richteten.
Man baut modularisiert, standardisiert, um die Kosten niedrig zu halten. Außerdem ist die autogerechte Stadt eine wichtige Maxime der Planung rund um die 1960er Jahre. Mit dem, was Sie gerade auch schon gesagt haben, wie bewertet man denn die heute baulichen Resultate der neuen Heimat?
Es ist eben sehr schwer zu sagen, dass es die Großsiedlung der neuen Heimat gibt, denn die neue Heimat entwickelte sich im Laufe der fast 30 Jahre, in der sie gebaut hat, extrem weiter. Und zwar von den Gartenstädten, wie ich sie vorher geschildert hatte, die eher noch kleiner dimensioniert waren und sich an ungefähr 2.000 bis 5.000 Bewohner richteten, zu großen Planstädten wie Neuperlach in München, die für bis zu 80.000 Menschen organisiert waren. Und in dieser Entwicklung hat sich einiges verändert von der sogenannten gegliederten, aufgelockerten Stadt mit Zeilenbauten in einer grünen Parkfläche zu tatsächlich wirklich großen Siedlungen, die eben autogerecht sein sollten. Das heißt, man konnte mit dem Auto in die Siedlung fahren, parken, ein ganz wichtiger Punkt, und hatte dennoch aber Verkehrswege, die eben nicht vom Auto benutzt wurden, sondern die wirklich nur den Fußgängern dienten und in die Zentren führten. Was anfänglich noch positiv beurteilt wurde und als Dienst am Fortschritt, wie die neue Heimat es nannte, wurde aber, je größer die Dimensionen wurden, umso problematischer. Sie sprachen schon an, Fertigbauweise, Montagebau. Das Ganze fließt insofern zusammen, denn Montagebau und Fertigbau wird ja erst dann tatsächlich rentabel, je größer die Dimensionen der Siedlungen werden und je mehr man auch die jeweiligen Bauelemente rationalisiert runterbricht auf sehr einfache und sich immer wieder wiederholende Formeln. Und man nahm damit auch, mit dieser Methode auch automatisch in Kauf, dass die Siedlungen natürlich immer homogener in der Grundstruktur wurden, je größer sie wurden, um eben rentabel bauen zu können. Denn oberstes Ziel war, viel günstigen Wohnraum zu schaffen.
Jetzt waren wir gerade auch bei der Frage, wie man quasi das heute bewertet und vielleicht auch in eine Geschichtsschreibung einreiht, die sich ja mit der Nachkriegszeit auch beschäftigt als eine Zeit der Kontinuitäten aus dem Nationalsozialismus. Auch das klang schon an. Das Wirtschaftswunder gilt immer als so ein Stichwort und die junge Bundesrepublik sucht sich quasi ihre neue nationale Identität zusammen. Sie blicken jetzt in einer Ausstellung auf die neue Heimat und stellen schon auch in der Ankündigung quasi das Bauen damals auch als was Typisches dar für die Nachkriegszeit. Was versuchen Sie denn da quasi auch an Sozialstruktur herauszuarbeiten?
Naja, das Bauen für eine Gesellschaft, die damals noch sehr viel auch homogener betrachtet wurde wie heute, ist ein Teil des Bauens der 50er Jahre. Das merkt man auch den Entwicklungen und dem Ruf dieser Siedlungen dann an, dass sie, solange es noch sowas wie ein festes Bild einer Gesellschaft gibt, funktionieren diese Siedlungen auch relativ gut. Aber mit einer immer stärkeren, sich ausdifferenzierenden Gesellschaft ist dieses doch sehr einseitige Angebot in den Siedlungen einfach nicht mehr adäquat das Richtige. Denn mit den 70ern und dann 80er Jahren und den zunehmenden auch Bewegung der Gastarbeiter nach Deutschland zum Beispiel, mit einer Gesellschaft, die immer stärker in den Familienverbänden auseinandergerissen wird, mit sehr viel alten Personen in der Gesellschaft und weniger Kindern und so weiter, funktionierte auch diese Grundstruktur der Wohnungsgestaltung einfach nicht mehr wirklich. Und man kann eigentlich sagen, dass mit den 80er Jahren und dem Imageverlust auch der Großsiedlungen einhergeht, dass man neue Wege suchen musste. Und dass ein System wie die neue Heimat, das im Grunde eher den Eindruck hatte, auf eine Gesellschaft zu reagieren, die sie versteht, irgendwann auch tatsächlich vor einer Situation stand, nicht mehr adäquat und schnell genug darauf reagieren zu können, weil sie bis dahin schon ein so großer Tanker geworden ist, die eben nicht nur Wohnungen baut, sondern auch Gewerbebauten, öffentliche Bauten und Großsiedlungen schuf, die eigentlich in der Zeit vielleicht schon gar nicht mehr eine Lösung für die Gesellschaft waren. Und man muss auch dazu sagen, dass diese Wohnungsnot, den Wohnungsmangel, den wir heute wieder beobachten können, in den 80er Jahren komplett anders zu sehen war, denn viele dieser Sozialwohnungen standen tatsächlich leer. Es gab sehr hohen Prozentsatz an Leerstand im Sozialwohnungsbereich und vor allem in diesen Großsiedlungen. Und dann hörte man auf, auch sehr viele Sozialwohnungen zu bauen und die Ergebnisse sehen wir heute.
Während man in der Bundesrepublik versucht, mit diesem sozialen Wohnungsbau quasi voranzukommen und den Wohnungsmangel auch zu beheben und der Gewerkschaftsbund, der DGB, dort einen eigenen Baukonzern betreibt, gibt es ja auch in der DDR Bestrebungen, viel neuen Wohnraum in möglichst kurzer Zeit zu schaffen. Hier in Halle wird es besonders augenscheinlich in der Planstadt Neustadt. Gibt es da von der neuen Heimat einen Blick auch in den Osten? Welche Überschneidungen da passieren?
Der Blick in den Osten, es ist zumindest nicht belegt. Aber es wäre unglaublich, es nicht zu vermuten. Denn allein die Art der Bauweise, wie gesagt, war im Grunde fast identisch. Was man im Osten Platte nannte, hieß im Westen Großtafelbau. Im Grunde war es methodisch aber sehr verwandt miteinander, mit dem Unterschied, dass wir hatten vorher schon davon gesprochen, von den Dimensionen der Siedlungen. Die waren natürlich in Halle vergleichbar wie in den wenigen sehr großen Siedlungen der neuen Heimat, aber ansonsten waren die Dimensionen kleiner und damit auch natürlich weniger strikt und weniger rigoros und weniger radikal, doch vom Grundprinzip war es natürlich eine gleiche Vorgehensweise. Und wie sehr man vom Westen in den Osten blickte und umgekehrt, wie gesagt, es ist nicht belegt, aber natürlich wusste man voneinander und was jeweils gebaut wurde. Von einem sowas wie so einem Wettbewerb im Wohnraum schaffen würde ich nicht ausgehen, denn dafür waren die Strukturen doch zu unterschiedlich und zu wenig vergleichbar.
Der größte und bedeutendste nichtstaatliche Wohnungsbaukonzern, die Neue Heimat, ist auch in ganz Europa tätig. Was sind das denn dann für Bauten, die außerhalb von Deutschland entstehen?
In den 60er Jahren blickte die Neue Heimat in die Welt. Und zwar aus dem Grund, weil auch dem großen Konzern klar war, dass irgendwann die Wohnungsfrage in Bundesdeutschland nicht mehr die primäre Zielsetzung sein kann, wenn man einen weiteren Expansionswillen hat. Und das hatte das Unternehmen. Und sie bauten vorrangig in Frankreich, das sind über 12.000 Wohnungen, auch geförderter Wohnungsbau, aber auch in Venezuela, in Mexiko, in Afrika. Und die erste Initiative entwickelte sich tatsächlich für Afrika, denn damals in den späten 60er, Anfang 70er Jahren begann die Entwicklung einer Entwicklungshilfe für Afrika und die neue Heimat wurde tatsächlich vom Bund aufgefordert, sich zu engagieren in den plötzlich selbstständigen Staaten wie Tansania oder Ghana, dort etwas wie geförderten Wohnungsbau aufzubauen, um Starthilfe zu geben. Man kann aber auf keinen Fall sagen, dass die neue Heimat nur Wohnungsbau betrieb, sondern auch Kongresszentren wie in Monaco, große Zentren, Ferienanlagen und so weiter. Das heißt, die Grundidee einer Starthilfe in anderen Ländern veränderte sich sehr schnell in ein reines Wirtschaftsmodell, das aber auf lange Sicht eigentlich der neuen Heimat wieder zurück auf die Füße fiel, da sie die Strukturen in anderen Ländern nicht so im Griff hatten wie in Deutschland selbst. Das heißt, es wurden sehr viele Grundstücke aufgekauft, dann kam es doch nicht mehr zum Bau, weil keine Genehmigung erfolgte. Und ein Punkt tatsächlich des Scheiterns der neuen Heimat am Ende durch hohe Verschuldung war tatsächlich auch die Idee, eine internationale Gesellschaft zu werden.
Sie sprechen es schon an, die neue Heimat scheitert. 1982 wird publik, dass die Leiter des Unternehmens in horrendem Ausmaß Geld unterschlagen hatten, teils direkt von den Mieterinnen und Mietern. Sie haben gerade von Expansionswillen gesprochen. Das ist vielleicht auch schon symptomatisch dafür, dass man versucht, sozialen Wohnungsbau unter anderem eben unter marktwirtschaftlichen Prämissen zu gestalten. Was war denn da 1982 genau passiert?
1982 wurde in einem Spiegelartikel offengelegt und öffentlich gemacht, dass die Vorstände der neuen Heimat Gelder veruntreuen und ihre eigenen Taschen fließen lassen. Das war ein großer Skandal. Man muss sich überlegen, dass zu dem Zeitpunkt über 1 Million Bürger sicher bei der neuen Heimat gewohnt und gelebt haben. Und nach kam eben dann raus, auch was veruntreut wurde. Nämlich, dass über Tochterfirmen der Vorstände der neuen Heimat die Nebenkostenabrechnungen organisiert wurden und die in der Regel zu hoch ausgestellt wurden, sodass Gelder in die Taschen der Vorstände flossen, die jetzt nicht nur Hinterziehung von Steuergeldern waren, sondern auch noch jeden Einzelnen quasi ganz privat und persönlich trafen. Ein paar Wochen später wurde aber auch klar, dass nicht nur Geldhinterziehung mit der neuen Heimat in Verbindung zu bringen ist, sondern dass das ganze Unternehmen hoch verschuldet ist. Klar wurde, dass auch schon Ende der 70er Jahre das Unternehmen in Nordrhein-Westfalen begann, Wohnungen auf dem Markt anzubieten und zu verkaufen. Doch man hatte das nicht als schlimmes Zeichen gesehen, was man vielleicht hätte sehen können. Und somit scheiterte das Unternehmen zum einen an dem eigenen Größenwahn, wie man sagt, an Misswirtschaft. Das Unternehmen war der größte Hypothekenschuldner Bundesdeutschlands zu dem Zeitpunkt. Und es wurde nicht kontrolliert und man hat dieses große Schiff immer weiterfahren lassen, bis es tatsächlich sich selbst gegen die Wand gefahren hat. Und Bund, Länder und Kommunen standen da mit einem großen Immobilienbestand. Und nicht alle, sondern eher die wenigsten Bundesländer oder Städte kauften den Bestand der neuen Heimat auf. Das heißt eben diese wirklich hohe Zahl von über 460.000 Sozialwohnungen. Sondern vieles wurde privatisiert und somit war das natürlich für die Bewohner dieser Siedlungen und Häuser eine große Fragwürdigkeit, ob sie zu denselben Mieten und Konditionen in den eigentlichen Wohnungen leben bleiben können.
Eine sozialdemokratische Utopie und ihre Bauten, so untertiteln Sie Ihre aktuelle Ausstellung, die sich der neuen Heimat widmet. Und mir fiel da jetzt der saloppe Spruch ein, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten, und wer verrät uns der DGB? Passt ja eigentlich dann quasi beides ganz gut, weil eben die neue Heimat vom DGB verwaltet wurde. Sie lachen schon und vielleicht ist es trotzdem ganz interessant, das so salopp zu formulieren und dem anzuschließen, den Eindruck, dass dass mit der neuen Heimat ja auch versucht wurde, einzelne Symptome sozialer Ungleichheiten zu bearbeiten, aber dass eine grundsätzliche Frage gar nicht gestellt wurde, nämlich geht menschenwürdiges Wohnen im Kapitalismus überhaupt? Wenn man sich jetzt die Geschichte der neuen Heimat anguckt, so wie Sie das sehr detailliert gemacht haben, inwiefern kann denn die Beschäftigung mit der Geschichte dieses Baukonzerns für die Fragestellung, wie Wohnen fruchtbar gemacht werden?
Ich würde sagen, die Beschäftigung mit dem Unternehmen hat nicht nur fürs Wohnen eine zentrale Rolle, sondern generell auch im Hinblick auf die Frage, was ist denn eine soziale Politik, inwiefern kann denn eventuell auch eine Gemeinwirtschaft wieder neu diskutiert werden, die mit dem Ende der neuen Heimat auch tatsächlich beendet wurde und 1988 mit den Steuerreformen, die dann 1990 in Kraft traten, abgeschafft. Das heißt, es gibt keine Bank für Gemeinwirtschaft mehr und so weiter. Unabhängig davon, was es auch für die SPD-Regierung bedeutet, nämlich für die Gewerkschaft mit fast 50% Austritten und so weiter. Das heißt, es ist damals was passiert, woraus man heute lernen könnte. Also mit der Frage, braucht es eventuell grundsätzlich denn wieder eine Gemeinwirtschaft, die die Wohnungsfrage in Angriff nimmt? Das ist jetzt die rein formale organisatorische Hintergrund. Und das Zweite ist, inwiefern ist denn die Großsiedlung heute noch eine Lösung in einer, wie ich vorher schon sagte, sehr ausdifferenzierten Gesellschaft? Und da kann man wahrscheinlich sehr wenig eine pauschale oder generelle Antwort darauf geben. Ich denke, das Positive an der neuen Heimat und den Siedlungsbauten war, dass die neue Heimat den Mut hatte, das Thema anzugehen. Dass sich Einzelne vergaloppiert hatten in den Vorständen, ich möchte das nicht kleinreden, ist kein Phänomen, das man auf das Gewerkschaftsunternehmen an sich und die Idee dahinter übertragen kann. Deswegen würde ich sagen, eine gemeinnützige Organisation, die gemeinnützig handeln darf, weil es wieder eine Gemeinwirtschaft gibt, sehe ich durchaus als ein sinnvolles Unterfangen, das dann auch wieder in größeren Dimensionen denken kann, solange aber der freie Markt Großsiedlungen planen würde. Wenn der freie Markt in diesen Dimensionen Großsiedlungen bauen würde, denke ich, hätten wir eher ein Problem.